Sehr verehrte Gäste, liebe Laubener Heimatfreunde, zu unserem diesjährigen Heimatabend, zu dem wir uns anlässlich des 32. Jahrestreffens in der Patenstadt Hillesheim zusammengefunden haben, begrüße ich euch Laubern alle recht herzlich. Ebenso herzlich begrüße ich die vor mir sitzenden Ehrengäste von Patenstadt und Kreis Hildesheim. Es sind erschienen der Leiter des Vertriebenenamtes, Herr Mücke, mit Frau. Herzlich willkommen. Vom Hauptamt der Patenstadt, Herr Panda, den wir dann gleich wieder beurlauben wollen, weil ja schon der BDV in einem schon wieder auf ihren Bürgermeister wartet. Ich begrüße ferner Herrn Verkehrsdirektor Hesse vom Verkehrsverein Hildesheim. Ich begrüße von der Landsmannschaft Schlesien Herrn Weiß. Vom Neisser Kultur- und Heimatbund Herrn Hahn. Und etwaige anwesende Herren oder Damen von der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung. Verschiedene Herren, die sonst auch hier wären, sind verhindert aus dienstlichen Gründen oder aus Krankheitsgründen. Verschiedene Herren werden aber morgen hier bei uns sein. Und ich kann schon heute sagen, dass morgen Herr Oberbürgermeister Klinge zu uns Laubern sprechen wird. Wir alle vermissen natürlich heute unseren lieben, hochverehrten Stiftspropst, Prälat Dr. Edmund Picot sehr, den wir vor 2 Monaten in Seibolsdorf unter großer Beteiligung von nah und fern zu Grabe trugen. Die Lauberner werden zutiefst erschrocken sein, als sie die traurige Nachricht vernahmen, dass ihr Oberhaupt, ihr Freund und Helfer von ihnen gehen musste. Wir wollen nun gemeinsam in Verehrung und Dankbarkeit seiner gedenken und uns von den Plätzen erheben. Ich danke Ihnen. Heute Mittag legten wir in treuem Gedenken an unsere lieben Toten und insbesondere an unseren hochverehrten Propst Dr. Picots einen Kranz im Eichendorfhain am Lauberner Stein nieder. Liebe Heimatfreunde, wie viele haben gedacht und gefragt, wie wird es nun weitergehen? Mit Dr. Picots ist ein Mann mit reichen Gaben und großer Ausstrahlungskraft ausgestattet von uns gegangen. Es ist uns allen klar, dass diese Lücke nicht wieder geschlossen werden kann. Und trotzdem soll die Arbeit in seinem Sinne fortgesetzt werden. Fräulein Kretzig vom Lauberner Büro hat sich bereit erklärt, das Lauberner Büro in Seibolsdorf weiterzuführen und jeden 2. Monat wieder einen Rundbrief zu verschicken. Wir freuen uns, dass Fräulein Kretzig doch noch gekommen ist und alle Lauberner werden es ihr sehr danken, dass sie sich nun weiter für uns einsetzt. Allerdings kann Fräulein Kretzig diese Arbeit nur mit Hilfe von uns Laubernern leisten, indem wir mithelfen, sie weiterhin mit Nachrichten jeder Art bestücken, ihr alles, was wir über örtliche Treffen wissen, hinschicken, über Fahrten in die Heimat zu berichten wissen, ihr hinschicken ohne diese Sachen, auch ohne diese Personalien, kann sie den Rundbrief ja nicht zusammenstellen. Und diese tägliche Bearbeitung der Post und Zusammenstellung des Rundbriefs macht bestimmt sehr viel Arbeit. Und wenn sie nicht treue Schwestern zur Seite hätte, die ihr beim Packen und so weiter helfen, wenn die Arbeit besonders sehr anfällt, könnte sie das allein überhaupt gar nicht bewältigen. Ohne die Spenden auf das Laubener Konto wäre auch die ganze Arbeit sinn- und zwecklos, denn ohne die Spenden würde das ganze Laubener Werk versiegen und eingehen müssen. Ich richte daher an alle die dringende Bitte, handhabt eure Liebe zum Laubener Werk weiter wie bisher, damit unsere Gemeinschaft gesichert bleibt. Wie ihr auch nach Seibolsdorf schreibt, ob an das Laubener Büro, ob an Fräulein Kretzig persönlich, die Post kommt immer in Seibolsdorf an. Aber an unsere Heimatfreunde aus der DDR und Ostberlin richte ich die Bitte, schreibt bitte direkt an Fräulein Kretzig, erwähnt bitte nicht Laubener Büro, wir könnten dann also Schwierigkeiten haben. Also bitte an Fräulein Kretzig, Seibolsdorf. Herr Dr. Pikotz würde heute Abend wieder fragen, wer ist aus diesem oder jenem Bundesland nach Hildesheim gekommen? So frage ich euch jetzt und bitte zunächst alle diejenigen aufzustehen, die aus dem Saarland oder Rheinland-Pfalz hier sind. Bitte mal aufstehen. Wer kam aus dem süddeutschen Raum südlich der Mainlinie nach Hildesheim? Die Süddeutschen. Wer kam aus dem norddeutschen Raum, also nördlich des Mains, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein? Eine stattliche Zahl, aber wir haben es ja vielleicht nicht alle ganz so weit. Wer ist von Berlin gekommen? Bitte aufstehen. Wir haben sogar Heimatfreunde aus dem Auslande bei uns, die wir besonders begrüßen wollen. Und zwar aus Israel, Herrn Kamm und Frau aus Haifa. Im Rhythmus von 2 Jahren kommen Herr und Frau Kamm immer wieder zu uns Laubernern. Das freut uns. Aus Florida sind gekommen Herr Erich Botby und Frau und Tochter. Und die Familie Botby kam gestern direkt von Laubern. Sie haben also die alte Heimat bereist und begrüßt. Wir haben das Isar- und Riesengebirge, auch die Schneekoppe besucht und sind also nun auch bei unserem Treffen hier. Herzlich willkommen. Ein ganz herzlicher Gruß gilt natürlich wiederum unseren Heimatfreunden aus der DDR. Ich dachte, er wäre Kanada, aber eben höre ich, dass doch aus Kanada einer da ist. Herzlich willkommen auch denen aus Kanada. Da hinten, aha. Also aus 3 bedeutenden Ländern sind also welche vom Ausland gekommen. Aus der Schweiz höre ich auch jemand da. Auch den Schweizern ein herzliches Willkommen. Noch jemand? Vielleicht aus Hildesheim auch? Ja. So, ich sagte schon, wir begrüßen auch unsere lieben Heimatfreunde aus der DDR. Ganz herzlich. Wir wünschen euch aus der DDR oder aus Berlin ein schönes Zusammensein mit euren Freunden hier in Hildesheim und einen erlebnisreichen Aufenthalt im westlichen Deutschland. Lassen Sie mich noch eines fragen. Wer ist das allererste Mal hier bei einem Treffen? Bitte aufstehen. Wir wollen hoffen, dass diese, die das erste Mal hier sind, nicht enttäuscht werden. Auch wenn manches anders verläuft als vorgesehen. Wer ist schon zu 32 Treffen hier gewesen? Ist da auch jemand hier? Alle Treffen mitgemacht. Ja. Das nennt man Standhaftigkeit. Also muss es doch wohl auch gelohnt haben, immer herzukommen. Euch allen, liebe Heimatfreunde, wünsche ich wieder schöne Stunden der Begegnung und Geborgenheit in unserer großen Lauberner Gemeinschaft. Wie könnte es anders sein, als dass wir an diesem Abend wieder in besonderer Weise auch unserer lieben Heimat gedenken? Denn die Bindungen an sie sind so tief in uns verwurzelt, dass wir noch nach Jahrzehnten unbewusst durch dieses Geprägtsein in unserem Tun und Handeln gesteuert werden. Leider hat Herr Professor Dr. Wilhelm Menzel aus Krankheitsgründen ganz kurzfristig absagen müssen. Es tut ihm doppelt leid, gerade diesmal nicht kommen zu können. Und er lässt alle hier Anwesenden, Laubernau und Hildesheimer, ganz herzlich grüßen. Wir wollen hoffen und wünschen, dass ihr beim nächsten Treffen sich wieder gekräftigt hier unter uns wohlfühlt. Dennoch wollen wir also unseren Heimatabend ohne Menzelwillen beginnen. Und wir wollen nach einer kurzen Pause mit unserem Heimatabend hier anfangen. Wir wollen ungefähr nach 10 Minuten beginnen. Ich danke Ihnen zunächst. Liebe Laubaner, nach dieser kurzen Pause wollen wir fortfahren. Und zwar will ich noch was nachholen. Ich begrüßte vorhin von der Kreisverwaltung, vom Ausgleichsamt, Herrn Mücke. Jetzt haben wir aber noch einen Herrn Mücke. Den wollen wir auch begrüßen, den habe ich leider vergessen. Herrn Mücke, den ersten Vorsitzenden vom Laubener Heimatbund. Herzlich willkommen. Bei etwaigen Verwechslungen bitte an mich wenden. Liebe Anwesende und Freunde unserer schlesischen Heimat, Freud und Leid sind in unserem menschlichen Leben, auch im Alltäglichen, dicht beieinander. Doch der Mensch kann im Leid auch wieder zu lächeln anfangen. Und er kann auch vor Freude weinen. Flen, deutscher Schlesier. Lassen Sie mich mal mein Schlesisch von früher wieder herauskramen und probieren. Freilich bin ich nicht so in Übung wie unser Menzelwillen. Das entschuldigen Sie bitte. Und so will ich gleich mal mit einem schlesischen Gedicht von Ernst Schenke beginnen. Es fährt einem Land Rim am Morn und lernt die Leute singen. Die ganz salida Diakon errät uns alle freundlich an und schläsch vor aller Dinger. Und schläsch vor aller Dinger. Er singt und schlägt a Takt dazu. Er singt und wird nicht müde. Und lern mir gut, so ist er fru. Und spricht, warum nicht gleich er so? Nur zu einem neuer Liede. Er singt und spielt, jor raus, jor ei. Is ganze Land bereist er. Bis ei die kleinster Dörfler nei. Er wurde sehr berühmt dabei. Und, Mensch, Wechselwillenfest. Damit haben wir wieder die Verbindung zu unserem Menzel-Willem geschlagen. Sicher wird unser Menzel-Willem in dieser Stunde, in der er selbst aktiv unter uns sein wollte, mit seinen Gedanken hier sein. Er wird schluckeriger Horn, möchte man sprechen. Er wollte heute unter anderem viel mit uns singen. Auf seinen Wunsch hin wurden auch die Liedtexte, die Sie auf Ihren Tischen vorfinden, gedruckt. So wollen wir gleich einmal zusammen das erste Lied auf unserem Liedblatt singen, das uns allen bekannte Lied "Alle Vögel sind schon da". Mal sehen, wie das klingt, wenn wir das ohne Übung jetzt singen. Da, alle Vögel sind schon da, alle Vögel, alle. Welch ein Singen, musizieren, pfeifen, zwitschern, sirenieren. Frühling will nun einmarschieren, kommt mit Sang und Schale. Wie sie alle lustig sind, flink und flosig Regen. Amsel, Drossel, Fink und Star und die ganze Vogelschar wünschen uns ein frohes Jahr, lauter Heil und Segen. Was sie uns verkünden nun, nehmen wir zu Herzen. Wir auch wollen lustig sein, lustig wie die Vögelein. Hier und dort fällt aus, fällt ein, singen, springen, scherzen. Na, das ging doch ganz gut. Wie zufrieden im Grunde der schlesische Mensch einst war, vielleicht ist er es auch heute noch, das spricht aus folgenden Schenkezeilen. Wie schien lässt sich's der Häme in welcher Grase ruhen? Wie nickert zängs die Bäme? Ruhe aus, mein Sohn. Ich war in fremder Ländern mich reichlich umgetan. Mir ist, ich kann's nicht ändern, nicht dran gelangt. Was die dort draußen machen, macht mich nicht froh. Hurch wie die Schwalbler lachen, die wissen's gut. Es wird viel gesprochen von der schlesischen Gemütlichkeit. Was waren das damals noch für Zeiten? Damals, als noch niemand ein Auto hatte. Als nicht jeder zweite, dritte sich wochenlang eine Weltgeschichte rumtreiber tot, mit oder ohne Zelt. Man genoss Haus und Garten daheim, Feld und Wald in nächster Umgebung. Hören Sie ein weiteres Schenke-Gedicht, wo ich am liebsten gehe. Vielleicht kennt der oder mancher, ich habe Sachen herausgesucht, die noch nicht vielleicht so bekannt sind als die üblichen. Ich wollte nicht, dass wir uns zu sehr wiederholen. Wo ich am liebsten ging. Kirschbäume rechts, Kirschbäume links. Kornfelder weit und breit. Tief nei als Land die Straße zieht. Und jedes Wiesarenla steht ein lauter Fruchtpaket. Kartoffelblüte weiß und blau. Kamille, Rittersporn und Moh. Und Berge eider Weite, ein Kirchturm hoch, ein Dorf dabei, Windmühle, Pusch und Schaferei, ein Teich zur linker Seite, und wieder ein Kartoffelfeld, und wieder Korn und Gras und Klee und weiße Wulka drüber. O schiene Welt, o stille Welt, wo gänk ich sonst wohl lieber, sis jo die Hemde wo ich gehe. Wer damals reiste, der reisen musste, das waren die Handwerksgesellen. Die auf die Walze gingen, es zog sie hinaus in Gottes freie Natur, bis sie irgendwo bei einem fremden neuen Meister allerlei hinzulernten für ihr Handwerk. Auf unserem Liedblatt finden Sie das Lied frisch auf, ihr lieben Gesellen mein. Die Ostern, die seien schon vorüber. Das Lied wird vielen nicht so bekannt sein, aber dafür die Melodie. Ich ging durch einen grasgrünen Wald. Ich hörte die Vögelein singen. Frisch auf, ihr lieben Gesellen mein. Die Ostern, die seien schon vorüber. Die Tage, die fangen zu wachsen an. Das schöne Frühjahr kommt auch heran. Es blühet über und über. Jetzt kommt die schöne Sommerzeit. Der Schnee und der muss weichen. Da haben wir Burschen die größte Freude und danken nicht mehr an die Winterzeit, wann wir miteinander tun reisen. Wenn uns die Arbeit nicht mehr gefällt, so reisen wir unsere Straßen. Wir reisen über Berg und tiefe Tal, die Waldvöglein singen überall, sind lustig über die Maßen. Na, da, auch das haben wir ja hinter uns gekriegt und es war doch gar nicht schlecht, wenn es auch mit den Silben manchmal haperte. Wir müssten es halt das nächste Mal nochmal wieder üben. Wie gemütlich marschierten die Handwerksburschen wohl in das fremde Städtlein hinein, allein oder zu zweien oder dreien, ohne Autoschlangen, ohne Stadtbusse und Haltestellen, ohne Fußgänger, Überwege, Zebrastreifen, ohne Menschenmassen mit Plastiktüten und, ließe sich da noch ergänzen. Nee, also warst ne, dazumal warst gemütlicher. Schenke beschreibt in seiner Art einen schlesischen Marktplatz, den Ring, der ja bekanntlich viereckig war und noch ist. Inser Ring. Hier ist der Ring. Inser Ring. Viereckig steht's war ein Stadler der Ring. Und gemütlich war's, wenn man drüber ging. Viereckig war er noch, aller Sitte. Und ein stattliches Rathaus stand in der Mitte. Ein zierliches Brünnler, ne alle Linde, die sich sachte wiegte ein Murgerwinde. Zengs drin hat's allerlei Häuser stehen, mit Lauber drunter zum Sitzer und Dien. Zum Handeln und Wandeln, verpowern und Starter, bei guten und bei schlechten Warte. Die Rothausuhre schlug laut die Stunde, der Wachtmeister kommt vorbei mit dem Hunde. Noch Kucherruchs, noch Wurst und noch Biere, noch Kaffee, noch Lader, Leder, Zigarren und Papiere. Und Menscher wimmelt da aus und ei, aus em Lader raus, eier andern nei. Laut rumpelte übers Pfloster a Worn, Glockerfinger zu Leuter Ohren. Und irgendwo pfiff auf ein Dache ne Amsel dazu. Und der Leiermann spielte sein Lied. Eben noch heute an der Ecke steht. Wie haben sich gewandelt hier alle Dinge, seit man ging er auf unserem Viereckchen bringen. Ja, der Ring, das war der Mittelpunkt des Städtchens, und um diesen Mittelpunkt, den Stadtkern mit den paar Häusern, vielleicht ein Wall mit Bäumen, mit Grünanlagen, mit Bäumen. Meistens sind die verschwunden. Industrieanlagen mussten sie Platz machen. Heute haben wir ja ganze große Industriegebiete mit Smog über der Stadt, der die Sonne verdunkelt. Aber auch Schlesien hatte damals schon seine Industrie, zum Beispiel das Waldenburger Bergland, das oberschlesische Industriegebiet. Der schlesische Mensch konnte auch hart arbeiten, ob über oder unter Tage. In dem Lied Glück auf, der Steiger kommt, finden wir auch hier auf unserem Blatt. Da hören wir noch nichts von Politik, von 35-Stunden-Woche, von Demonstration für mehr Geld, für mehr Urlaub. In dem alten Bergmannslied aus der Grafschaft hören wir von Gold und Silber und vom Mädchen, vom Bräutchen. Das Lied, die Melodie stammt aus dem Odenwald, aber der Text aus der Grafschaft. Wir wollen mal unser Liedblatt nehmen. In der Mitte Lied 3, Glück auf, der Steiger kommt. Glück auf, der Steiger kommt. Halt, ich glaube, das habe ich die falsche Melodie genommen. Da gibt es nämlich zwei. Glück, ja. Wollen wir nochmal anfangen? Glück. Und er hat sein helles Licht bei der Nacht schon angezündet. Schon angezündet, schon angezündet, das gibt ein Schein. Und damit so fahren wir bei der Nacht, und damit so fahren wir bei der Nacht ins Bergwerk, nein, ins Bergwerk ein. Ins Bergwerk ein, wo die Knappen sein, und da hauen sie das Silber und das Gold bei der Nacht, und da hauen sie das Silber und das Gold bei der Nacht aus Felsenstein, aus Felsenstein. Eine haut das Silber, der andere haut das Gold aus dem schwarzbraunen Mägdelein bei der Nacht, und dem schwarzbraunen Mägdelein bei der Nacht sein alle Holz, sein alle Holz. Ade nun ade, lieb Schätzelein. Und da unten im tiefen Schacht bei der Nacht, und da unten im tiefen Schacht bei der Nacht, da denk ich dein, da denk ich dein. Und kehr ich heim zum Schätzelein, so erschallt des Bergmanns Ruf bei der Nacht. So erschallt des Bergmanns Ruf bei der Nacht, Glück auf, Glück auf, Glück auf, Glück auf. Wo wird der Menzel Wilhelm Schluckerig gehauen? Aber nach diesem Fehlstart wegen der zwei Melodien, die es da gibt, in die ich mich verkolpert habe, da haben wir es ja noch hingekriegt. Dank Ihrer Mitarbeit. Eine kleine Geschichte, auch von Schenke, kam mir zur Hand, die ich Ihnen vorlesen möchte. In dieser Geschichte geht es um Erziehungsmethoden von einst. Es wurde der Häme nicht oft geschlagen, aber zu passender Zeit dann nicht schlecht. Und das war dann wirklich eine Methode, die der Erziehung diente. Und heute reden wir lieber nicht davon. Und das war dann wirklich eine Methode, die der Erziehung diente. Und heute reden wir lieber nicht davon. Zwei Zusammenstöße. Zweimal hat mich mein Großvater aufgeschlagen. Es war in jedem Falle zwar nur eine Ohrfeige, aber jede dieser Ohrfeigen war von geradezu elementarer Gewalt. In beiden Fällen handelte es sich um verbotenes Lachen. Das Leute heute kennen mich. Um verbotenes Lachen. Der erste Fall ereignete sich folgendermaßen. Der Großvater hatte auf unserer Aue einen Baum ausgerodet. Aber da steckte die Wurzel noch in der Erde. Die wollte er heraushaben. Ich sah zu, er zog aus Leibeskräften an der Wurzel, dass sein Gesicht blaurot wurde und die Adern an Schläfen und Hals dick anschwollen. Ich dachte gerade mit einem angenehmen Gruseln, jetzt wird ihn wohl der Schlag rühren. Da geschah etwas ganz anderes. Die Wurzel riss in der Erde ab und der Großvater schlug nach hinten einen geradezu erstaunlichen Kobold. Ich schrie vor Vergnügen und klatschte Beifall. Da sprang mein Großvater blitzschnell auf. Ich geriet plötzlich aus der vertikalen Stellung in die horizontale. Schlichter ausgedrückt, ich flog auf den Rücken. Und da lag ich denn in einem gewissen Dämmerzustand neben der entwurzelten Wurzel. Im zweiten Fall war meine Cousine Bertha schuld. Bertha besaß trotz ihrer 11 Jahre noch keinen richtigen Lebensernst. Wenn man den schon hatte mit 11. Sie war ein kindisches Ding, das sich einfach seines Lebens freute und sie lachte viel, am öftersten über mich. Einmal beim Mittagessen fragte ich sie leise, ob sie wohl wisse, warum die Haare, die der Hase an seiner Schnauze hat, Spürhaare heißen. Die Worte Hase und Schnauze hatten sie schon mächtig zum Lachen gereizt. Bei Spürhaare platzte sie heraus. Da schlug der Großvater, der an meiner anderen Seite saß, mit zwei harten Bauernfingern auf die Tischkante und wiederholte das schon oft gegebene Verbot, beim Essen wird nicht gelacht. Das Essen hielt der Großvater für eine ernste und wichtige Sache, weil da die Quelle aller Arbeitskraft ist. Ich merkte, wie es in meiner Cousine wegen der Spürhaare noch rumorte. Und da verführte mich mein böser Kobold, ihr die Lösung zuzutuscheln. Wenn man ihn daran zieht, spürt er es. Ich weiß bloß noch, dass Bertha die Suppe über den Tisch krustete, und dann lag ich in einem entfernten Stubenwinkel. Und nun kommt's auch ganz schön. Unser Hund kam, beschnupperte mich nach allen Richtungen und nachdenklichen Gesichts, beschnupperte meine Herzgrube, mein Gesicht, stellte fest, dass ich noch am Leben sei und meldete schwanzwedelnd diesen Befund bei Tische. Für diese ärztliche Bemühung erhielt er als Honorar einen Knochen. Das waren die beiden Fälle, wo es in des Wortes wahrster Bedeutung zwischen dem Großvater und mir zu Zusammenstößen kam. Sie waren für mich unerwartet, heftig und schmerzhaft, haben aber unser gutes Einvernehmen nur ganz vorübergehend gestört. Nach dem ersten Fall war ich auf den Großvater 3 Tage lang böse. Beim zweiten nur 2. Ja, ihr Lieben, ihr sitzt so friedlich hier. Wollen wir euch auch auf einen Zusammenstoß ankommen lassen? Unter uns? Wir könnten mal zusammen singen, und zwar in 2 Parteien gegeneinander. Ich dachte, wir könnten ja auch mal einen ganz kleinen, einfachen Kanon singen. Und zwar, der da heißt, wann und wo sehen wir uns wieder und sind froh, wann und wo wann und wo sehen wir uns wieder und sind froh. Mal Hand hoch, wer kann den schon? Die meisten können den ja schon. Etwas tiefer. Ah, wann und wo sehen wir uns wieder und sind froh. Wann und wo sehen wir uns wieder und sind froh. Und da bitte ich nun jetzt mal, hier diese von mir aus linke Seite allein zu singen. Es ist uneben, er winkt uneben. Wann und wo sehen wir uns wieder und sind froh. Wann und wo sehen wir uns wieder und sind froh. Wann und wo. Ich würde sagen, fast eins. Jetzt bitte diese Seite. Wann und wo sehen wir uns wieder und sind froh. Wann und wo auch fast eins. Ich tausche damit keine Partei verderber. So. Nun kann man das mit zwei Parteien singen, das wollen wir also jetzt machen und dann können wir es mal mit Vieren probieren, mit Vieren. Also wir singen erst wann und wo und dann setzt die Seite ein. Und wir sind stur und singen immer weiter und lassen uns gar nicht schwer zu setzen. Wann und wo, wann und wo. Wann und wo, wann und wo. Wann und wo? Prima. Und wenn wir jetzt die, wenn ich es jetzt so mache, da singen wir nur diese eine Zeile zu Ende. Wann und wo? Und die anderen singen zu Ende. Wieder und sind froh. Halten wir dann so aus. Und bei so bleibt uns die Spucke weg. So, dann probieren wir das noch einmal. Können wir ja mal anfangen, ne? Wann und wo, wann und wo, wann und wo, sehen wir uns wieder, wann und wo, wann und wo, wann und wo, beinahe glänzend. Jetzt machen wir es in vier Gruppen. Und wollen Sie mal bitte hergucken? Wir wollen es mal so machen. Dieses Viertel fängt an und dann das zweite Viertel da und das dritte da und das vierte da. Und die Grenzgänger, die müssen sich überlegen, wo sie nur hingehen. Ne? Eins, zwei, drei, vier. Wann und wo? Geht los. Wann und wo? Halt! Ich habe was vergessen. Ich habe was vergessen. Jetzt singt die zweite Gruppe gleich bei dem zweiten Wann und Wo schon los. Wann und wo, wann und wo, wann und wo, wann und wo. Nicht? Aber man muss an so vielerlei denken. So, jetzt. Wann und wo, 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 wann und wo. Oh, das machen wir nochmal. Das machen wir nochmal. Jetzt fangen wir an. Einmal noch. Es geht los. Meine Frau guckt weg. Jetzt guckt sie her. Jetzt. Wann und wo? 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 Beim nächsten offenen Singen auf dem Hildesheimer Marktplatz können wir schon mitmachen. Tja, liebe Laubaner, liebe Hildesheimer Gäste, wir wollen noch unserem Menzel Wilhelm einen Gefallen tun, der mir heute noch einiges zuschickte. Und er bat mich vielleicht, die Geschichte wenigstens vorzulesen. Und zwar ist sie von Josef Wittig, der hätte dieses Jahr 100. Geburtstag. Der ist 1879 in Neusorge geboren. Josef Wittig, 1879, also dieses Jahr wäre er 100. Der ist 1903 bis 14 Monate lang als junger Kaplan in Lauban gewesen. Das war seine erste Kaplanstelle. Und die Geschichte heißt, wie ich das Riesengebirge baute. Ich saß in einer mittleren Klasse der alten Schule meines Heimatortes und ich freute mich auf die Geographiestunde. Die sollte jetzt gerade kommen. Zwar erzielte ich nie gerade gute Zensuren in Geographie, denn ich konnte die fremden Namen nicht so schnell genug hersagen. Aber ich liebte damals die bunten Landkarten, besonders die physikalischen mit ihren reliefartig gemalten Bergen leidenschaftlich, sodass mir der Besitz eines kleinen Schulatlases so schier als das höchste Glück vorkam. Aber meine Eltern waren halb arm. Der Lehrer kam und rollte die neue, schöne physikalische Karte von der Provinz Schlesien auf. Ach, das wunderbare Grün der Täler und Ebenen, das herrliche Braun der Gebirge, die mit ihren Gipfeln aus der Karte hervorzuragen schienen. Der liebe Herrgott kann sich nicht mehr freuen, wenn er vom Himmel auf das Schlesierland herabschaut, als ich beim Anschauen dieser grünen, von blauen Flüssen durchschnittenen, mit roten Städten wie mit Rubinen oder Korallen besetzten Ebenen und der braunen, ernsten, durchfurchten Gebirge. Damals lernte ich das Riesengebirge in seiner ganzen Schönheit kennen. Die hohe Schneekoppe, den Melzergrund, den Riesengrund, den kleinen und den großen Teich, das hohe Rad, die Schneegruben, den Reifträger. Das Riesengebirge ist sehr schön, sagte der Lehrer. Und wenn ihr euch einmal etwas erspart haben werdet, müsst ihr einmal hinfahren. Ich glaubte nicht, dass ich das jemals erleben würde. Aber ein großartiger Plan erwachte bei diesen Worten in meinem Knabenherzen. Ich wollte mir selbst ein Riesengebirge bauen. Von diesem Augenblick an hörte ich nicht mehr auf den Lehrer, weder in dieser Stunde noch in den folgenden. Und ich bekam während der nächsten Tage 6-mal Schläge wegen Unaufmerksamkeit. Meine Gedanken waren draußen, auf unserer Wiese im langen Grunde. Dort hatte mein Vater kurz vorher einen verschlammten Brunnen neu ausgehoben und einen großen Berg von Schlamm neben dem Brunnen aufgeworfen. Diesen Schlamm hielt ich für das geeignetste Material zum Bau des Riesengebirges. Berge und Täler, Gruben und Teiche, Wege und Flussläufe sollten daraus werden. Natürliche Schneelawinen sollten im Winter von der Koppe in den Melzergrund und den Riesengrund nur so hinabsausen. In den niederen Höhenzonen sollten Schachtelhalmbäumchen anstatt Tannen und Kiefernholz wachsen. Und wie ich das Knieholz in den oberen Regionen herstellen sollte, das wollte ich mir erst nach und nach noch überlegen. Die gewerbstätige, fleißige Bevölkerung, von der der Lehrer immer sprach, wollte ich mir aus Lindenholz schnitzen und zur Herstellung des ewigen, auch im Sommer unzugänglichen Schnees in den Schneegruben hielt ich ein paar Schaufeln gelöschten Kalks für geeignet. Die ganze Kalkulation ergab als Resultat, es muss gehen. Der Vater, dem ich den Plan unterbreitete, nickte ganz ernst dazu. Es war ein kalter Novembertag, als ich ans Werk ging. Schaufel und Hacke über den Schultern. Meine einzige Sorge war nur, es könnte über Nacht gefrieren. Da bat ich den Herrgott, er möchte mich das herrliche Werk erst zu Ende führen lassen, ehe der Winter kommt. Ich wollte ja auch das Kirchlein Wang recht schön einsetzen. Getrost begann ich zu schaufeln und zu hacken. Was ich aus dem Riesengrunde und dem Melzergrunde herausnahm, das warf ich auf das Gebiet der Koppe und stampfte es dort fest. Aber so sehr ich mich auch mühte, die Löcher sahen nicht aus wie Gebirgsgründe und der Haufen darüber nicht wie eine hohe Bergkoppe. Nach zweistündiger Arbeit war ich müde und erfroren und sagte, jetzt, es wird wohl doch nicht gehen. Am nächsten Sonntag ließ sich der Vater das neue Riesengebirge zeigen und sprach beim Anblick des zerhackten Schlammhaufens, nicht wahr, es ist wohl doch zu schwer, dem lieben Gott etwas nachzumachen. Da dachte ich im Stillen, der liebe Gott könnte doch über Nacht mein Riesengebirge fertig machen. Zum Vater sagte ich nur, warum müssen denn die Menschen so viel arbeiten? Der liebe Herrgott könnte doch alles viel leichter und schneller und schöner machen. Am anderen Morgen fühlte ich beim Aufwachen neue Kräfte in mir, auch ohne Gottes unmittelbare Mithilfe mein Riesengebirge aufzubauen. Nur ein Bedenken war mir über Nacht gekommen, ich werde mit dem Schlamme nicht ganz reichen. Das machte mir aber nur einen kurzen Kummer, denn es fiel mir ein, dass nach der Meinung des Lehrers das Riesengebirge in seiner Hauptmasse aus Granitsteinen besteht. Und Steine gab es ja genug auf unseren Feldern. Allein als ich die Augen richtig aufmachte, sah ich, dass es über Nacht geschneit hatte und nicht zu knapp. Nun ist alles vorbei, meinte ich. Ein kalter Wind begann mit den Schneeflocken zu spielen, begann sie bald zu treiben und zu jagen. Eisblumen wuchsen leise an unseren Fenstern empor. Der Schlamm gefroren, alles verloren, reimte ich mir die tragische Situation aus. Aber ich wollte doch wenigstens die Stätte meiner unerfüllten Träume noch einmal ansehen. Welche Überraschung bot sich mir, als ich am Wiesenrande ankam und zu meinem Riesengebirge am Wasserloch hinabschaute. Ein richtiger langer Gebirgskamm zog sich ja von der Wasserweide bis zu den höchsten nächsten Erlen auf Nachbars Grundstück hin, überragt von meiner hohen Schneekoppe, an deren Südseite der Riesengrund fast senkrecht unterhalb des Kegels lag, während auf der Nordseite der Melzergrund ganz eingeschneit war. Zwei Wasserkannen, die gegen das strengste Verbot der Mutter über Nacht beim Brunnen stehen geblieben waren und gleichfalls über und über mit Schnee bedeckt waren, die bildeten nun den Reifträger und das hohe Rad. Welch ein Zufall! Schöner und weißer und stürmischer wie dieses mein kleines Riesengebirge, dessen südlicher Kamm sich eben zu bilden begann, konnte das große Riesengebirge zu Zeiten der heftigsten Winterstürme nicht sein. Und ich dachte mir, der liebe Gott hat meinen Wunsch ganz wunderbar erhört. Aber der grüblerische Gedanke verließ mich nicht mehr, warum wir Menschen arbeiten müssen, während doch Gott alles viel besser und schöner und ganz mühelos über Nacht fertig bringt. Du hast Anlage zu einem Mohammedaner, sagte mir mein Vater auf meine wiederholte Frage. Dann könnte ich die Frage richtig beantworten. Ich sollte geistlicher werden, sagte meine Tante. Das wäre das Richtige für mich. Und als ich hier zum Danke für diese Erklärung die Geschichte von meinem Riesengebirge erzählte, freute sie sich und sagte, immer baue dir Riesengebirge, Gott wird sie dir schon vollenden. Ich bin nun geistlicher geworden, auch in Laubern, wie ich schon sagte. Und ich verdanke dem Riesengebirge für meine wichtigste Wissenschaft, nämlich für meine Wissenschaft von Gott, eine recht große Bereicherung, eine Erkenntnis, ohne die ich auf Erden nicht so glücklich sein könnte, wie ich bin, und ohne die ich vielleicht nicht einmal in den Himmel käme. Liebe Laubermänner, vielleicht versucht auch einer mal so, sich als Modellbauer, und es gibt ja auch jetzt Kunststoffmassen, man braucht ja jetzt nicht Schlamm nehmen, es gibt ja jetzt saubere Kunststoffmassen, die gleich gut von den Fingern wieder abgehen, und da, die wird in den Schulen benutzt, und da kann man ja sowas auch mal probieren. Wenn einer sowas fertig bringt, kann er das nächste Mal mitbringen. So, meine lieben Laumanner, das wäre es, was ich euch nun zum Heimatabend zu bieten hatte, in der Eile der Situation geboren. Wir wollen mal miteinander als Abschluss noch singen, kein schöner Land in dieser Zeit. Das Lied steht, glaube ich, nirgends, aber wir kennen es schon, wir singen das immer bei jedem Heimatabend. Und bei der letzten Strophe wollen wir uns dann wieder erheben, wie immer. Kein schöner Land in dieser Zeit, als hier das unsere weit und breit, wo wir uns finden, wohl unter Linden zur Abendzeit. Wo wir uns finden, wohl unter Linden zur Abendzeit. Da haben wir so manche Stund gesessen da in froher Rund und taten singen, wohl ohne Klingen im Eichengrund und taten singen, die Lieder klingen im Eichengrund. Dass wir uns hier in diesem Tal noch treffen so viel hundertmal, Gott mag es schenken, Gott mag es lenken, er hat die Gnad. Gott mag es schenken, Gott mag es lenken, er hat die Gnad. Nun, Brüder, eine gute Nacht, der Herr im hohen Himmel wacht, in seiner Güte und zu behüten ist er bedacht, in seiner Güte und zu behüten ist er bedacht. Gute Nacht. Liebe Laubaner, damit sind wir am Ende unserer Feierstunde. Ich wünsche den Kerzdorfern in dem Clubraum nebenan noch ein schönes Beisammensein mit Frau Gregor und Herrn Thomas, der Dias zeigt. Ich wünsche der Lubania noch schöne Stunden im Weinkeller im Rathaus. Ich wünsche den Laubanern, die hier bleiben, oder anderswo noch zusammensitzen, noch einen schönen Ausklang und morgen auf frohes Wiedersehen. Gute Nacht.